So, ich bin noch mal gefragt. Ich bin noch mal gefragt worden nach diesem Kampf da auf Leben und Tod beim Hegel, nicht, wie er dazu kommt. Der Ausgangspunkt war der, dass er sagt, ein Subjekt kommt nur zu sich, indem es von einem anderen Subjekt anerkannt wird. Und zugleich das den anderen anerkennt, als ihn anerkenne. Das heißt, ich unterwerfe mich dem Urteil eines anderen, statt mich selbst zu beurteilen. Das ist eigentlich gemeint. Deswegen kann es eine Person allein gar nicht geben, weil die Grundvollzüge von Personen sind interpersonal. Versprechen geben, anerkennen, achten, lieben, alles so Dinge, die zwischen den Menschen geschehen. Und nun sagt er, dass das geht los, da nimmt er dieses Beispiel jetzt aus dem Feudalismus, von dem Duell der Ritter. Der Gedanke ist folgender: Jemanden als Person anerkennen, heißt ihn anerkennen als ein Freiheitswesen, als ein sittliches Wesen. Ein freiheits- und sittliches Wesen ist aber ein Wesen, für den das Leben nicht das Höchste ist. Beim Tier ist das Leben das Höchste, entweder des Individuums oder der Art oder der Gene oder wie, also das Leben als Höchstes und die Schönheit und alles im Dienst des Lebens gestellt, zum Beispiel das Hochzeitsgefieder, nicht, bei den Tieren, bei den Vögeln und so. Das ist also animalisch. Sobald ich jetzt Geist und Freiheit ansetze, ist nicht mehr das Leben das Höchste, sondern das Wozu des Lebens, der Sinn des Lebens. Und tatsächlich kann der Mensch nur also in Frieden und vernünftig mit sich leben, wenn er eben nicht das Leben als das Höchste hält, sondern wenn er ein Wozu dieses Lebens sieht, das ihm Kraft gibt zu leben, woraus er lebt, indem er dafür lebt. Das gehört ja so beides zusammen. Musik kann nur den trösten, der sich um Musik kümmert. Kunst kann nur dem helfen, der sich um Kunst kümmert. Wenn es mir bloß um mich geht dabei, dann ist das andere schon weg. Wenn ich am anderen nur schätze, dass der mich achtet, ohne dass ich ihn achte, habe ich von seiner Achtung nichts. Sondern seine Achtung bringt mir ja nur was, wenn ich ihn achte. Wenn ich sage, vielleicht hat er einen verkehrten Geschmack oder so, das ist ja keine Lösung, nicht? Also deswegen ist das einfach eine zweiseitige Sache. Das können Sie einfach mal so für sich durchmeditieren. Anerkennung gibt es nur als wechselseitige Anerkennung in der Form. Und sie enthält also diesen Punkt, die Forderung an den anderen, wie an sich selbst, nicht das Leben als Höchstes anzusetzen. Jetzt kann man sagen, ja, das kann man leicht sagen. Ist es denn auch ernst? Und deswegen sagt er, wird es dann eben erst im Duell, dass jemand wirklich hier sein Leben aufs Spiel setzt.
Aber trifft Zweck dann als Begriff diesen Sinn oder ist es zu wenig?
Zweck würde ich verbinden mit dem Wort Mittel, das ist zu wenig. Ich würde lieber von Ziel reden oder wozu. Beim Zweck geht alles im Zweck auf. Und davor, die Mittel, die werden gar nicht um ihrer selbst willen gewollt, sondern nur in Rücksicht auf den Zweck. Nicht? Und das wäre zu wenig, wenn ich Sinn sage, dann ist nicht bloß das Ziel gemeint, sondern auch der Weg mit. Das gehört alles mit da hinein. Es hat sein eigenes Gehalt und sein eigenes Gewicht. Also es wird nur ernst, wenn ich es wirklich ernst mache. Und das stellt er jetzt so dar, dass diese beiden Ritter aufeinander losgehen. Und der eine Ritter, der hält es durch und verkraftet die Todesangst, bewältigt die. Der andere, der ist schwächer und unterwirft sich. Der eher also totgestochen wird, unterwirft er sich. Das kann man aus zwei Gründen so sehen. Einerseits benutzt Hegel hier diese Gestalten aus dem Feudalismus, die kämpfen gegeneinander. Und wenn die sich beide umbrächten, wie es in manchen Rittergeschichten ist, dann wäre halt das Buch schon zu Ende und das geht natürlich nicht. Der zweite Grund ist der, dass er eigentlich damit zwei Seiten des Bewusstseins meint. Denn im Bewusstsein, das hatten wir schon mal öfter gehabt, dass ich sage, einerseits bin ich objektbezogen auf einen Gegenstand hin, andererseits bin ich auf mein Beziehen bezogen. Und diese beiden Dinge, diese beiden Dimensionen des Selbstbewusstseins, die stecken in uns drin, dass ich einerseits also mich auf ein Objekt richte und andererseits mich auf mich richte. Und das nimmt er hier auf, das bloße Objekt ist also das niedrere Form. Und wer wirklich siegt, ist der, der sich auch nochmal selber zu sich verhält. Deswegen ist das dann eine Stufe höher, die hier gelingt. Im anderen Fall ist es also so, nochmal, der eine hat den Tod besiegt, die Todesangst besiegt und kann deswegen auch genießen. Während der andere, weil er ja Angst vorm Tod hat, ein geborener Sklave ist oder ein meinetwegen gewordener Sklave ist, denn ihn kann man ja erpressen, ihn kann man unter Druck setzen und er kann sich nicht wirklich freuen, wenn er ständig eigentlich vom Tod bedroht wird. Da gehören dann, hatte ich in Pause schon gesagt, da gehört dann diese Bilder hin von so einem reichen Mann, der dann sitzt bei wunderbarem Essen, aber darüber hängt ein Schwert an einem Haar und er muss dauernd fürchten, das Haar reißt durch und dann schmeckt es ihm natürlich nicht, wenn er in dieser Form da ist. Nicht?
Aber dem muss man doch ganz zustimmen, weil...
Ich meine auch, das macht er doch richtig.
Der Tod, das Feindesland ja. ist, komme ich ja nicht ganz zum Leben.
So ist es, kann man nicht leben, genau so.
Da ist die Entscheidung natürlich beim Kampf gegeben. Also ich muss ihn annehmen.
So ist es.
Gerade jenseits, auch als Opfer vielleicht.
Natürlich. Und der eine, der jetzt also zum Sklaven geworden ist, der wird es ja dann auch, der muss ja dann die Farben der Dame von dem Sieger tragen und muss ja die Schleppe nachtragen, unsere Geschichten und alles Mögliche da veranstalten. Also wer von Todesangst beherrscht ist, ist gefangen. Das steht auch im Hebräerbrief so, dass Jesus die erlöst hat, die die Todesangst ihr Leben lang in Knechtschaft hielt. Das können Sie da lesen. Da steht es nochmal drin. Jetzt geht es aber beim Hegel weiter. Der Diener jetzt andererseits kriegt jetzt nochmal eine Chance durch die Arbeit. Wir sind ja beim Bürgertum. Nicht? Bürgertum, wir haben gesagt, in der Antike ist der Kampf die Lösung für alles und der Vater aller Dinge, Polemos pater panton. In der Neuzeit ist es die Arbeit. Arbeit definiert Hegel als gehemmte Begierde. Da kann man sich wieder an eine Geschichte erinnern, wo also der Koch also da das Hühnchen brät und es weht ihn so duftig an und dann hat er schon mal einen Flügel gegessen, nicht? Und dann sagt der Herr, ja, wo ist denn der Flügel von dem Hühnchen? Dann sagt er, das hat nur einen Flügel gehabt. Sagt er, das kann doch nicht sein. Und dann gehen sie raus auf den Hühnerhof und den klatscht in die Hände und dann sieht man, dass sie zwei Flügel haben. Ja, sagt der Koch, hätten sie da geklatscht, dann wäre es ja auch, hätte es auch zwei Flügel vielleicht gezeigt, nicht? Also, Arbeit heißt gehemmte Begierde. Der Diener lernt jetzt nicht das Hühnchen selber zu essen, sondern es wirklich schön herzurichten für den Herrn. Das heißt, er hat zwar nicht geschafft, die Todesangst zu besiegen, aber ein Stück von Begierde hat er besiegt. Arbeit, gehemmte Begierde. Er kann das herausschieben und auf die Weise bildet Arbeit. Arbeit lässt erstmal Gebilde entstehen, also es wird objektiv was gebildet, aber entscheidend bildet sich der Arbeitende. Die Formel heißt dann, Arbeit macht frei. Was dann hinterher, wie gesagt, ja auf dem Tor von Auschwitz stand. Dann, nicht? Das ist dann so der letzte Schritt dann da von dieser bürgerlichen Konzeption. Aber lassen wir mal jetzt diese grässlichen Schritte bis dorthin weg, sondern erstmal diesen Schritt vorher bei Hegel. Der sagt, dadurch, dass jetzt der Diener eben lernt, sich zu bemühen, ordentlich zu kochen oder zu backen oder was weiß ich, indem man etwas macht, wird man jemand. Der wird am Ende ein guter Koch oder so etwas. Und erreicht dadurch eine Souveränität, dass er auf seine Weise eben Herr wird. Er wird Herr seiner selbst. Während der Herr in der Gefahr ist, schlapp zu werden, weil der sitzt da und genießt einfach bloß und kämpft nicht mehr oder so herum, sodass das sich fast umschlagen würde. Aber weil der Herr ja jetzt mit einem Knecht umgeht, der selber Herr wird, kann der Knecht auch den Herrn wieder stützen. Und beide können sich dann gegenseitig stützen. Denken Sie an die Rolle von Dienern, gerade im Adel. Also da gibt es eine wunderschöne Komödie von Hofmannsthal, Der Unbestechliche, nicht? Wo der alte Diener, die jungen Adelssprossen, den klar macht, Noblesse oblige und so, und bringt denen das bei. Nicht? Und Tolkien weist darauf hin, dass in der Matière Breton, also in diesen ganzen Artus-Geschichten, die eigentlichen Helden nicht die großen Helden sind, die nämlich für ihre Ehre kämpfen und dafür ihre Leute sterben lassen, sondern der eigentliche Held ist immer ein Gefolgsmann, der wirft sich in den Speer hinein, der da seinem Herrn gilt. Nicht? Der Frodo ist der eigentliche Held da, der Hobbit, und nicht einer von den großen Leuten, die da sind. Also dieser Dienst, dieses Eintreten für, was hier stattfindet.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Tolkien das nochmal anders ist. Also nicht der Frodo ist der Held, sondern der Diener vom Frodo.
So ist es, der ist nochmal mehr. Genauso, da wird es nochmal deutlicher. Sie haben völlig recht. Nicht, das muss man mal sehen, denn der Frodo ist ja zwischendurch auch schon aufgefressen von dem Ding und muss ja Glück haben, dass ihm dann der Gollum dann den Finger abbeißt. Nicht? Dass das da so klingt, ist ganz richtig. Also da ist nochmal sogar der Diener des Kleinen erstmal der Punkt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das mit hineingehört. Also dieses Sein für, und das haben Sie jetzt in der Stoa, das ist nämlich der nächste Schritt dann beim Hegel, dass in der Stoa haben Sie so einen wie den Marc Aurel, der ist Kaiser. Und sie haben auf der anderen Seite den Epikur, das ist ein freigelassener Sklave, ne? Die auf ihre Weise jenseits davon Diener sind, ihr Amt ausfüllen und das tun. Das ist also der nächste Schritt, der dann kommt, weil eben dann ist wirklich Anerkennung erreicht. Allerdings eben noch eingeschränkt in der Stoa, das hat wieder andere Grenzen oder so. Deswegen geht es dann weiter nachher in die Auseinandersetzung mit Tugend und Laster und so. Und die Versöhnung dann, da haben wir schon von gesprochen, als ich gesagt habe, der Mensch, der sich da auf sein Gewissen beruft, ist genauso kommunikationsunfähig, sagt Hegel, wie also der Bösewicht, sodass die sich gegenseitig also nochmal versöhnen müssen, auch das Gute und das Böse. Und das ist dann erst die Versöhnung, womit dann das Ziel erreicht ist. Und dann sagt er, dann ist ein Wir da, das ein Ich ist, und ein Ich, das sich zum Wir ausgeweitet hat, in den beiden, die sich als das absolute Wissen wissen. Das ist dann der Schluss dieses Kapitels, ehe dann das Religionskapitel losgeht, wo jetzt nichts Neues kommt in dem Sinn, sondern es wird nur nochmal das schon Erreichte nochmal wiederholt. In der Phänomenologie jetzt als Religionskapitel und dann im letzten Kapitel als Philosophie der Philosophie dann. Nicht? Aber das ist der entscheidende Schritt. Also ich muss tätig und nicht bloß geredet, so wie da draußen steht, Philosophie lehrt nicht reden, sondern handeln. Nicht? Also muss also dem Tod ins Auge schauen, um das auf mich zu nehmen, weil das erst dadurch auch geschieht. Ich weiß gar nicht vorher, ob ich das schaffe oder kann, sondern das ergibt sich eben im Vollzug oder eben nicht. Und dann gibt es diesen zweiten Weg, ist über die Arbeit in den einzelnen Schritten zu lernen. Aber auch dort lernt man das, dass man sich eben nicht von seinen Wünschen und Begierden und Ängsten bestimmen lässt, sondern eben von, ja, kantisch würde man sagen, von der Pflicht. Nicht, dass die dort hingehört. Hegel hat es nicht so mit dem Sollen, weil er sagt, das führt eigentlich ins Unglück, sondern das muss ich selber wollen. Und das ist ja auch wieder richtig, das ist dann wieder der Römerbrief, dass der Gerechte nicht mehr unterm Gesetz steht, sondern selber im Gesetz lebt und das Gesetz in ihm, weil das hier zusammenfällt. Das wäre dann erreicht, das wäre dann der, wie wir gesagt haben, der Gerechte. Nicht? Also gerecht ist der, der allem gerecht wird. Und hier ist dann völlig klar, dass man den Dingen und der Welt und der Wirklichkeit und anderen Personen nur gerecht werden kann, wenn man sie liebt. Und wenn man sonst zu sehr im Abstrakten und im Allgemeinen bleibt. Und die Hauptverfehlung ist also die Parteilichkeit, wo es ja dann diese schöne Redensart gibt, vom Ansehen der Person, nicht? Dass es eben hier darauf nicht ankommt, sondern dass hier generell Antwort herrschen muss. Also Sinn und Ziel des Ganzen, das ist selber nicht angebbar. Das ist genau der Punkt. Da wird auch nochmal Wert drauf gelegt. Das bleibt offen. Der Staat hat uns also nicht vorzuschreiben, wie wir glücklich werden. Das ist so die Tendenz mancher Leute schon in der Regierung. Die meinen, sie müssten also den Leuten auch ihr Weg zum Glück vorschreiben. Sondern man hat die Leute freizulassen, weil dann jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Das ist nur Diktaturen und totalitäre Systeme wissen genau, was das Glück für jeden Einzelnen ist und verhängen das dann. Und das ist dann eben wirklich ein Verhängnis. Wenn wir das so sehen jetzt als Gerechtigkeit, dann sehen wir zugleich, dass die Gerechtigkeit Grenzen hat. Ich hatte schon also angesprochen, dass man seine Schulden nicht ganz bezahlen kann. Den Eltern gegenüber gilt Pietas, das ist das Wort, was also Vergil benutzt in der Aeneis, dass also immer von Pius Aeneas die Rede ist, der seinen Vater auf den Schultern aus dem brennenden Troja trägt und die Hausgötter rettet oder so, das heißt immer Pius Aeneas. Also das kann man im Deutschen gar nicht übersetzen, das heißt natürlich nicht fromm, sondern das heißt eben sich verpflichtet sehend oder so, nicht? Müsste man sagen, zugeneigt, aber zugleich nochmal auch von unten nach oben steckt da mit drin, nicht? Das ist hier gemeint, sowohl Gott gegenüber in der Religio wie den Eltern gegenüber, dass das hier hingehört. Dass das nochmal stehen bleibt und drum kann also die, das gilt schließlich auch nochmal gegenüber der Tugend und der Tugendhaftigkeit überhaupt, dass dort das gilt, was man Ehrerbietung nennen könnte. Also das, auch das ist immer noch mal so ein Überschuss. Man kann nicht einfach sagen, ja, was soll's, gehört sich doch so, der hat gefälligst gerecht zu sein. Nein, das wird ja noch mal gewürdigt und geschätzt und mit Ehrerbietung beantwortet. Und deswegen steht es auch bei den Alten immer, dass die Tugend nicht gerecht beantwortet werden kann. Die Tauglichkeit und Tugend eines anderen kann nicht gerecht beantwortet werden, sondern hier bleibt immer ein Überschuss. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, der hineingehört, dass zur Gerechtigkeit die Barmherzigkeit gehört. Bei Thomas steht, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Daher gibt es so Ausdrücke wie summum jus, summa injuria. Nicht? Also das Recht alleine, die Gerechtigkeit, das kann es nicht sein, sondern ich habe jetzt nochmal die Barmherzigkeit und wie kriege ich das jetzt zusammen, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Das ist ein Problem. Im Psalm wird das ausgedrückt, dass Gerechtigkeit und Friede einander küssen. Nicht? Das taucht dort auf. Das wird dann manchmal in, das eine wird dann in den christlichen Büchern immer mit dem Christentum, das andere mit dem Judentum gleichgesetzt. Nicht ganz richtigerweise. Und dann wird das dann immer gemalt als die Begegnung Mariens bei Elisabeth. Also Maria als die Liebe und die Gnade und der Friede und Elisabeth als die Gerechtigkeit, der alte Bund Gerechtigkeit und der neue Bund Liebe, das kann man ja immer wieder hören, obwohl ja Jesus das Liebesgebot natürlich aus dem Alten Testament zitiert. Er macht zwar, offenbar war das wirklich seine eigene originäre Leistung, diese beiden auseinanderliegenden Texte zusammenzustellen aus dem Buch Levitikus und aus dem Deuteronomium, dass die Liebe zu Gott aus dem Deuteronomium, dieses berühmte Schema Israel, höre Israel, der Herr, dein Einziger, du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Gemüt, mit allen deinen Kräften. Und in der griechischen Bibel steht noch dabei, und mit deinem Denken. Und das, so ist es dann, sagt es dann auch Jesus nach der griechischen Bibel, dass das noch mit drin ist. Und das andere Wort steht im Levitikus, dass man dem Beisassen, dem anderen, also Liebe entbringen soll. Also steht dasselbe Wort lieben, aber mit dem Dativ. Also bei Gott ist es der vierte Fall, liebe den Herrn, deinen Gott, Ahavta. Und an dem anderen Stelle, beim Nächsten, steht es mit dem Dativ, Lerea, dem Nächsten, sei gut, wie dir, müsste man das wörtlich übersetzen. Auch das halte ich für wichtig, diesen Unterschied, weil ich gerade wieder einen Text gelesen habe, da von frommen Leuten, die da so ausbreiten, dass man erstmal sich lieben muss, damit man dann den anderen lieben kann. Ich verstehe schon, worauf die da aufmerksam machen, dass es also, wir natürlich Probleme mit uns selber haben und gerade fromme Leute, die auch nochmal haben, aber ich finde es eben nicht richtig zu sagen, ich muss erst mich lieben, damit ich dann den anderen lieben kann, sondern ich behaupte, ich kann mich nur lieben, wenn ich den anderen liebe. Und das will ich so begründen. Ich kann angesichts meiner Grenzen und meiner Schranken und all dem mit mir nur einverstanden sein, wenn ein anderer Mensch mir sagt, dass es gut ist, dass es mich gibt. Ich kann doch niemand selber sagen, wie gut, dass es mich gibt, die Welt müsste mir dankbar sein. Nicht? Das kann doch niemand sagen. Sondern das muss man gesagt bekommen. Nicht? Wenn ich aber das dem anderen glauben soll, dann muss ich den anderen dafür lieben. Das Wort Glauben, das gehört nämlich zur Familie wie Loben, Verloben, Loben, Lieben oder so. Das gehört in diese Wortfamilie hinein. Glauben heißt also cordare, credere, nicht? Das ist ein Herz geben. Das heißt, ich muss den anderen vertrauen. Ich formuliere es ganz scharf, ich muss mich einem anderen glauben. Wenn ich in ein vernünftiges Verhältnis zu mir kommen kann. Glauben aber kann ich nur, wenn ich jemanden für kompetent halte und für aufrichtig und glaubwürdig. Also ich muss ihn mögen. Ich behaupte also ganz strikt gegen diese Leute, die sich da auf, ich weiß nicht, was für eine Psychologie und Soziologie berufen, den halte ich einfach entgegen und ich meine unwiderleglich, dass ich tatsächlich, um ein vernünftiges Verhältnis zu mir zu haben, erst ein Verhältnis zu einem anderen haben muss, dem ich mich glaube. Weil keiner, wie gesagt, sich selber kann. Das behaupte ich ja, das sei die fundamentale Form der Verletzung der Menschenwürde, wenn ich einen Menschen in die Situation bringe, wo er begründen muss, dass er lebt. Das ist mein einziges Argument gegen den Suizid. Wenn ich mich in irgendeiner Situation, einer schweren Krankheit oder so, töten darf, dann kann das jeder tun. Und dann rede ich jetzt nicht von Dammbruchargument oder schiefer Ebene oder so etwas, sondern ganz prinzipiell, wenn ich mich in einer bestimmten Situation töten darf oder töten lassen darf, dann dürfen das andere auch. Und dann habe ich automatisch jeden anderen, der in meine Lage kommt, vor die Aufgabe gestellt, dass die anderen zu ihm sagen, warum lebst du eigentlich noch und fällst uns aufs Gemüt und auf den Geldbeutel? Du könntest doch einfach sterben. Und dann muss er sagen können, ich darf nicht. Statt zu sagen, ich will nicht. Denn keiner kann nochmal rechtfertigen, dass er lebt.
Und könnte man das auch aus dem es sich sagen lassen, was ja natürlich schon viel Umgang auch bedarf mit
sich selbst. Ja, so ist es.
Da könnte ja auch so eine Antwort kommen.
Ein Stück schon, eben. Die Frage ist, ob sie eben, also entscheidend ist, dass es nicht einfach bei mir steht, dass ich es sagen muss. Also ich muss die Möglichkeit haben, auf so ein Ansinnen sagen zu können, ich darf nicht, behaupte ich.
Weil es könnte ja mir was sein, was mir das so antwortet.
Ja, ja. Also wo ich das hernehme, ist ein zweites. Mir liegt nur an der Form. Ich habe zwei Antworten, eben sehe ich nur als Möglichkeit. Die eine, ich will nicht, und die andere, ich darf nicht. Ich sehe keine dritte. Und anderen in die Lage zu bringen, dass sie sagen müssen, ich will nicht, das finde ich, ist angesichts also des Lebens tatsächlich ein fundamentaler Angriff auf die Menschenwürde. Und deswegen ist das für mich das einzige Argument, was da wirklich trägt. Die klassischen Argumente reichen mir nicht. Also wenn da gesagt wird, Gott ist der Herr über Leben und Tod, dann kann ich sagen, Gott ist der Herr über Gesundheit und Krankheit und ich darf trotzdem Arzt holen. Deswegen leuchtet mir das nicht ein. Sondern da müsste man sagen, ich habe es vor Gott zu verantworten, aber vielleicht kann ich das. Warum kann ich nicht sagen, es war jetzt ganz schön in der Ferienwohnung, jetzt gebe ich sie wieder zurück und das Buch habe ich jetzt ausgelesen, vielen Dank. Oder so, warum soll das nicht möglich sein? Deswegen im Alten Testament wird der Suizid nicht verurteilt. Im Neuen Testament kommt er auch nicht vor. Also es kommt natürlich die Selbsttötung von Judas vor, aber es wird nicht irgendwie darauf abgehoben. Und bei den Kirchenvätern haben sie Texte, wo Jungfrauen gelobt werden, die sich umbringen, ehe sie geschändet werden. So nach dem Beispiel der Lucretia oder so, bei den alten Römern, nicht? Das kommt erst wieder und die Philosophie ist geteilt. Die Stoa sagt, Suizid gehört zu unserer Freiheit. Und die hat ja massiv auch auf die christliche Ethik eingewirkt. Platon und Sokrates sagen, Aristoteles sagen, dass die Götter uns da irgendwo hingestellt hat oder die Gottheit und wir können da nicht einfach weglaufen. Also die sind strikt gegen Suizid. Und da knüpft dann Augustinus an und auch andere Kirchenväter nach dieser ersten so unbestimmten Phase, die ich eben angesprochen habe. Und dann ist das erstmal geltend bis eben in die Gegenwart hinein. Aber heute können Sie das wieder auch bei Theologen und christlichen Philosophen lesen, dass die sagen, das ist noch nicht so klar. Nicht? Und deswegen aber meine Argumentation zu sagen, ich darf es aus diesem anderen Grund nicht. Ich darf nicht andere Menschen in diese Situation bringen. Und das zeigt mir, das ist ja auch ein Punkt, auf dem ich gerne herumreite, dass wir viel enger miteinander verbunden sind, als wir glauben, so als abendländische Spätindividualisten. Jeder sitzt irgendwie so für sich da und wir haben dann obendrein noch Beziehungen, während wir grundsätzlich zusammengehören, wie das für die Alten noch klar ist. Ich hatte das ja mal deutlich gemacht an dem sogenannten Minyan. Nicht? Wo kommt das her, dass bei den Juden die Gemeinde aus 10 Leuten bestehen muss? Nicht? Das kommt aus der Geschichte von Sodom und Gomorra, wo Gott zum Abraham sagt, ich gehe da jetzt nach Sodom und Gomorra und zerstöre diese Städte, weil die sich so fürchterlich benehmen. Und dann riskiert es ja Abraham in diesem atemberaubenden Dialog und handelt Gott herunter bis auf 10 Gerechte. Dass Gott sagt, gut, wenn 10 Gerechte da sind, werde ich diese Städte nicht zerstören. Und nach 2 Tagen geht da der Rauch auf. Das heißt, es waren keine 10 Gerechten da. Was folgt daraus? Jeder Bösewicht in Sodom und Gomorra ist nicht nur an seinem Tod, sondern am Tod aller Schuld. Denn wenn er der 10. gewesen wäre, wären alle am Leben geblieben. Und deswegen kommt dann diese Idee mit dem Minyan, beten kann man immer und in jeder Situation und alleine und zu vielen, das ist gar keine Rolle, amtliche 10. Im traditionellen Judentum 10 Männer, natürlich nur im Reformjudentum können es auch Frauen sein, aber 10 erlauben dann erst wirklich einen Gottesdienst zu halten. Und das in Gedanken sollten sich die Christen auch sagen, dass die, also deswegen soll man da am Sonntag in die Kirche gehen, damit dann die Gemeinde zusammenkommt. Auch wenn man selber meint, man könnte besser im Wald beten. Früher haben dann die Leute gesagt, wenn du zum Wald betest, dann lass dich auch vom Förster beerdigen. Das greift ja nicht mehr, weil die Leute sich ja heute gern vom Förster beerdigen. Nicht? Dann lassen sich da unter die Baumwurzeln legen oder so. Nicht? So ändern sich die Zeiten. Aber dass man hier grundsätzlich also sagt, es geht nicht um meine Erbauung dabei, sondern es geht darum, dass Gemeinschaft gestiftet wird. Nicht? Weil das einfach, ohne dass man was tut, einfach durch das Sein schon mal mit dazu gehört und zusammengehört. Also dass tatsächlich jeder Bösewicht das zu verantworten hat, dass da die anderen Leute mit zu Tode gekommen sind. Und daraus machen die dann diesen Minyan eben die 10. Minyan heißt einfach Zahl. Nicht? Das ist also die 10 sind. Und dann gibt es ja von dort her dann die Rede von den 36 Gerechten nochmal. Das hat jetzt, das ist im Talmud, ein Rabbi hat das so erfunden, der hat einen Psalm gelesen, auf ihn habe ich meine Hoffnung gesetzt. Ihn heißt Lo. Also, es ist Lamed Vav und dann das O davor, Lo. Und dieses Lo, da ist das Lamed, das ist also die 30 und das Vav ist die 6. Die Buchstaben sind ja, die hebräischen Buchstaben sind ja Zahlen zugleich. Also sind die Lamed Vav. Zu Deutsch die 36, dass da gesagt wird, unsere Welt besteht immer noch, weil es in jeder Generation 36 Gerechte gibt. Wir kennen sie nicht und die wissen nicht, dass sie dazugehören, aber in jeder Generation gibt es diese 36 Gerechten. Das ist also so ein Gedanke aus dem Talmud. Wenn Sie so ein größeres Lexikon nehmen zum Judentum, finden Sie auch einfach einen Artikel darunter unter Lamed Vav.
Ist das jetzt böse, wenn man fragt, warum hat es in der Vor-Hitler-Zeit und in der Hitler-Zeit keine 10 Gerechten gegeben?
Eben, das ist eben die Frage, wie ist das? Das ist dies ja unbeantwortet. Es gab tatsächlich in den Konzentrationslagern Rabbis, die gesagt haben, das ist die gerechte Strafe für unsere Assimilation. Dass also die Juden von der Wahrheit abgefallen sind, von der Treue zu Gott. Die gab es.
Wir hatten ja in Deutschland, sagen wir mal, die bestausgebildetste Bevölkerung,
ja, eben.
Auch die jüdischen Deutschen.
Natürlich, ja.
Wenn man sieht, 83% der Rechtsanwälte waren jüdischer Herkunft, ja, in, ja, Berlin. Ja?
Ja.
Das waren ja ungeheuer gut.
Sehr, sehr eben.
Bewusste, ja. Menschen. Also es war ja jetzt ja nicht so, dass die, ja, verschlafen gelebt
haben. Nein, nein. Aber das hat sich halt niemand vorher denken können, was sich da jemand ausdenkt, was dort wirklich kommt. Nicht? Und deswegen waren die nicht darauf vorbereitet. Also das ist das große Problem bis heute, dass man nicht weiß, was ist da wirklich passiert und was natürlich jetzt die religiösen Juden mehr umtreibt noch als die Christen. Weil die Christen immer noch mal sagen können, es gibt das Jenseits oder so. Aber bei den Juden heißt ja so, er kümmert sich um sein Volk hier. Nicht? Das ist der Punkt. Und deswegen ist das unbeantwortbar. Und daher hat ja dann eben sich, was ja zum Teil leider auch dann von christlichen Theologen übernommen worden ist, hat sich ja ziemlich dann ausgebreitet, dieser Gedanke von Hans Jonas zu sagen, Gott konnte nicht eingreifen, weil er freie Wesen geschaffen hat und die freien Wesen, er konnte deren Freiheit, da hat er selber sich ohnmächtig gemacht, im sogenannten Zimtzum, in der Selbstzurücknahme, um Platz zu machen für die Freiheit. Ich halte das für ein unglückliches Bild, weil die Freiheit des Schöpfers nicht auf einer Ebene liegt mit dem Geschöpf. Das ist ja nicht hier so, hier seine Freiheit und hier meine Freiheit. Und wenn ich größer werde, muss seine kleiner werden. Sondern Allmacht heißt ja genau Freiheit tragen. Das ist der eigentliche Begriff von Allmacht. Ein anthropologischer, nicht alles Mögliche können, sondern Freiheit hervorbringen können. Wir können bestenfalls dem anderen helfen, freier zu werden oder so, aber wir können nicht wirklich Freiheit selber begründen oder tragen oder halten. Nicht? Aber das heißt Allmacht. Benja als Allmacht kann nicht Freiheit hervorbringen. Und da wir tatsächlich nicht schon immer waren, sind wir also hervorgebracht und natürlich von Allmacht. Und jetzt sagen die also, Gott macht sich dadurch, dass er jetzt freie Geschöpfe schafft, da unfrei. Wobei man ja dann bedenken muss, dann ist die Frage, wo bleibt denn dann überhaupt also Hoffnung, wenn ich das so entwerfe. Also ich finde, das stimmt hinten und vorn nicht, der Gedanke. Und wenn der Vater den Sohn aus dem Tod erwecken kann, kann er ihn auch vom Tod bewahren. Also das kann man nicht sagen, er kann da nicht. Aber das war die Antwort von Hans Jonas. Er sagt, ich kann nicht glauben, dass Gott eingreifen hätte können und es nicht getan hat. Und ich will lieber an einen ohnmächtigen Gott als an einen bösen Gott glauben. Das war seine Begründung und die haben eine ganze Reihe von christlichen Theologen mit übernommen. Und ich sage dazu ja immer mit Klaus Berger, das ist das deutlichste sich outen von Leuten, die nicht beten. Denn wenn Gott ohnmächtig ist, kann ich ihm nicht danken, kann ich ihn nicht bitten, kann ich ihn nicht loben, kann ich nicht mit ihm streiten. Das ist alles dann völlig hinfällig und nutzlos geworden. Und wenn Theologen also sowas reden, zeigt es, dass die nicht beten. Und was ist das dann für eine Theologie, die die dann haben, wenn die nicht beten? Das wäre dann die nächste Frage, die sich da stellt. Also dass man, deswegen ist, kann das kein Weg sein, sondern das ist eben offen zu halten. So viel also dazu nochmal. Wir waren aber noch bei dem Stichwort da mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Nicht? Wie soll ich das nun zusammendenken? Und da gibt es so ein Gebet, darauf hat es auch der, fällt mir gleich wieder eine jüdische Philosoph, darauf abgestellt, ein Gebet am Versöhnungstag, wo es heißt, Kleinigkeiten und Nichtigkeiten sind das, was wir tun. Und drum muss deine Gerechtigkeit also nicht böse werden, wenn du barmherzig bist. Das ist natürlich keine Lösung, die eigene Schuld so herunter zu verkleinern, damit die Gerechtigkeit nicht verletzt wird, sondern ich muss schon erreichen und sagen, nein, die eigentliche Form von Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit, richtige Barmherzigkeit, statt irgendwas anderes, ist eben zugleich auch Gerechtigkeit. Das muss genau zusammenfallen, weil eben dieses Wohlwollen mit dazugehört. Es muss eins sein. Wir kriegen das nicht zusammen, aber so weit müsste man kommen. Bei uns ein junger Kollege hat darüber seine Habilitation geschrieben. Dirk Ansorge heißt der, also hat so ein dickes Ding geschrieben darüber. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einfach auch historisch zusammengetragen, was da so von den Rabbinen her bis in die Gegenwart gesagt wird und läuft natürlich auch genau auf das hinaus. Ich habe es besprochen in dieser unserer Zeitschrift der Theologie und Philosophie im letzten Jahr, wo man also sieht, dass er sagt, die Spitze von Gerechtigkeit muss Barmherzigkeit sein und die Spitze von Barmherzigkeit Gerechtigkeit. Das muss letztlich zusammenfallen. Wenn ich es erstmal auseinandernehme und gegeneinander stelle, kriege ich es nicht mehr zusammen. Und wenn wir jetzt diese Definition nehmen von Gerechtigkeit, von Ulpian da, nicht, zu sagen, also der stete Wille, dem anderen das Seine zu geben. Und das stärkste Seine ist natürlich er selbst, also ihm selbst zu geben, sich zu geben oder so. Dann sieht man hier, wie das schon zusammenfällt, so wie die Schöpfung vorne keine Tat der Gerechtigkeit Gottes ist, sondern eben erstmal aus dem Nichts ruft, so muss das am Ende sich auch wieder da hinein vollenden. Und das kann man dann auch lesen, zum Beispiel bei Blondel oder so, dass die Barmherzigkeit Gottes unendlich größer ist als die Gerechtigkeit, so sehr sie eins sind, weil nämlich die Gerechtigkeit ist ja immer eine Antwort, zum Beispiel bei den Leuten, die wirklich Nein sagen würden zu Gott, dann ist es eine Antwort auf deren Nein. Das ist natürlich eine begrenzte Antwort, immer weil das Nein eine begrenztes ist. Während die Barmherzigkeit aufgrund deren, also die Leute, die gerettet werden, gerettet sind, immer natürlich göttlich ist. Die ist also größer. Das heißt, die größte Form von Gerechtigkeit ist auch die Gnade, bis in unsere Staaten hinein, dass die Begnadigungsrecht hat immer nur der Oberste. Der Präsident, der König oder so, der hat das Begnadigungsrecht. Das heißt, er hebt ja das Urteil nicht auf, er sagt, er kämpft nicht gegen die Gerechtigkeit, er sagt nur, ich habe die Vollmacht, den Vollzug auszusetzen. Nicht? Das ist die höchste Form, deswegen ist die größte Form von Macht, zeigt sich in der Barmherzigkeit. Deswegen fangen so viele Suren auch an mit Allerbarmer, nicht? Im Koran. Und das ist wirklich die größte Form von Macht ist, also Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Und das ist die höchste Form von Gerechtigkeit, das ist also die Form von schöpferischer Gerechtigkeit. Und da könnte man jetzt auch anknüpfen, die ganze Diskussion zwischen den Konfessionen mit Luther, wenn der Wert darauf legt, dass Gerechtigkeit hier das heißt, dass wir gerecht gemacht werden. Nicht, dass uns Recht widerfährt. Man muss schon ziemlich also töricht sein, wenn man meint, ich will ja gar keine Gnade, ich will ja nur mein Recht. Nicht? Das ist, also so Leute gibt es ja, nicht? Man wundert sich. Während man natürlich weiß, dass man nur leben kann von der Gnade. Gnade heißt Wohlwollen gönnen. Gnade heißt nicht, dass es wenige kriegen. Gnade heißt umsonst. Nur das. Also es heißt nicht, dass es wenige kriegen, sondern heißt, dass man es weder kaufen kann, noch sich verdienen kann, sondern dass es nur rein ungeschuldet gegeben wird. Und dann kann man nämlich den nächsten Schritt machen und sagen, wir brauchen lebensnotwendig die freie Zuwendung eines anderen. Lebensnotwendig brauchen wir das, aber die freie Zuwendung des anderen. Das hat Max Frisch in einem berühmten Eintrag, ich glaube, das war Neujahr 47, in seinem Tagebuch geschrieben. Er sagt, keiner kann leben ohne den Engel der Sympathie. Keiner kann leben ohne den Engel der Sympathie. Aber keiner hat ein Recht drauf, irgendwem sympathisch zu sein. Das heißt, wir können nicht die Gerechtigkeit ansetzen als genügend, das ist eine notwendige Bedingung für unser Leben, aber keine hinreichende. Uns ist lebensnotwendig eine freie Zuwendung. Engel der Sympathie. Das muss man sich mal klar machen. Weil die Leute immer denken, wenn es doch notwendig ist, ist es mein Recht. Eben nicht. Ich habe kein Recht drauf. Wenn ich ein Recht drauf hätte, würde es mir nichts nützen. Ich habe das meinen Studenten mal an so einem Bild klar gemacht. Wenn man feststellt, der Mensch braucht also 30 Streicheleinheiten am Tag. Oder nehmen wir ein bisschen weniger, 20. Ne? 20. Hand gesagt, das sei ein Wort aus dem täglichen Kalten Krieg mit den Streicheleinheiten. Also, 20 Streicheleinheiten. Wenn jetzt dann eine liebe sozialistische Regierung da ist, die macht daraus ein Gesetz, nicht? Weil sonst so kapitalistisch kriegen das dann wieder nur die Hübschen und die anderen sitzen da, nicht? Also, das sagt, also jeder muss also sicherstellen, dass er seine 20 Streicheleinheiten kriegt, schafft auch wieder Arbeitsplätze, nämlich weil die Bürokratie zunimmt, nicht? Das erklärt sich ja auch bei den sozialistischen Systemen. Und dann sind die also dabei und beobachten das. Was kommt aber dabei raus? Dass man am Ende nicht leben kann, wenn man nicht eine zusätzlich frei kriegt. Die Leute haben aber dann die Nase voll, wenn sie schon 20 da feierlich, also amtlich verteilen mussten, dann lass mich ja mit der Streichelei in Ruhe. Nicht? Also das erklärt das Absinken der sozialen Temperaturen in Schweden oder so etwas. Nicht? Das, wenn ich das in dieser Weise verrechtliche, ist die Dankbarkeit weg. Denn wenn ich mein Recht nicht kriege, bin ich zwar unglücklich, aber wenn ich mein Recht kriege, bin ich nicht dankbar, sondern sage ich nur, na endlich. Nicht? Also das hört genau auf. Dankbar kann ich nur sein, wenn ich mehr kriege als mein Recht. Das muss man sich klar machen. Also ich nochmal, lebensnotwendig ist mir der Engel der Sympathie, auf den ich kein Recht habe. Wenn das aber lebensnotwendig ist, gehört es zu dem, was mein Sein ist. Wenn ich sage, der steht ja wieder jedem das Seine zu geben, nicht? Weil es mir lebensnotwendig ist, das ist nur wirklich das meine dann. Aber gerade das, darauf habe ich kein Recht. Nochmal, wenn es ein Recht wäre, würde es mir nichts helfen. Denn mir hilft gerade, dass es eben nicht mein Recht ist. Das ist der Punkt. Ja, wenn das, deswegen wiederhole ich das nochmal, dass das wirklich klar ist. Also Sie dürfen es nicht auf Umwegen nochmal machen. Bis dorthin, wie es dann so in den wilden Jahren da im letzten Jahrhundert ein Buch von einem Theologen gab, Recht auf Glück. Und merkt ja, was er da für einen Unfug redet. Denn dann ist das Glück endgültig weg. Lebensnotwendig brauche ich etwas, worauf ich kein Recht habe. Nicht leider kein Recht habe, sondern ich brauche gerade das, worauf ich kein Recht habe. Weil nur das mich nährt. Das ist der Punkt. Nicht leider, sondern grundsätzlich.
Dann kann man ja sagen, dass die Rechtfertigung unseres Daseins durch Glück ist ja dann eine Einbildung.
So ist eben, ja.
Also, eine Einbildung ja, als ne? Was wirklich ist. Ja.
Eben, was wirklich wäre, wäre Gutheißung. So umschreibt ja Pieper dann die Liebe, da werden wir ja noch zu kommen, nicht? Wo er das also dann deutlich das aufnimmt und sagt, es ist gut, dass es dich gibt. Das kann man eben nicht sich selber sagen oder nur in Grenzen, sondern das kann man nur entgegennehmen von jemand. Und entscheidend nochmal, frei. Per Erfüllung von einem Rechtsanspruch trägt es gerade nicht. Wenn Sie diese Gedanken jetzt so mit hineinnehmen, ich glaube, dann könnten Sie ein Stück weit verstehen oder nachvollziehen, ich weiß nicht, ob Sie es teilen, wäre natürlich schön, dass ich tatsächlich sage, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehören einfach zusammen. Dass wir wirklich darauf angewiesen sind, so arme Würstchen wie wir sind, auf Barmherzigkeit. Sodass es deswegen tatsächlich also in der Welt besser aussähe, wenn da etwas weniger Liebe von Mensch zu Mensch wäre und etwas mehr Güte und Barmherzigkeit. Im Größeren wie bis in die Paarverhältnisse hinein. Und wenn wir einfach darauf angewiesen sind, darauf meine ich, dass das mit hineingehört. Also Gnade, wenn man das Wort verwenden will. Dass das dorthin gehört, weil die Theologen verwenden das zum Teil gar nicht mehr oder so. Nicht? Und das wäre schade, denn das, genau das braucht man. Also nochmal, umsonst heißt es. Es wird nicht verdient. Es ist kein Anspruch, der besteht, denn dann wäre es, wie gesagt, nicht tragend. Sondern es hilft nur, und es wird, wenn es eben nicht beansprucht ist. Das ist die eigentümliche Sache. Und dann sehen Sie, was das heißt, dass wir zunehmend immer mehr verrechtlicht werden in allen Institutionen, in den Schulen, in den Krankenhäusern oder wo man hinguckt, alles wird immer mehr, also juristisch und mit jeder juristischen Klärung und Festschreibung von Rechten wird genau dieser Raum der Dankbarkeit und der Zwischenmenschlichkeit entleert. Das muss man einfach sehen. Wahrscheinlich ist es immer noch besser, als da die Ungerechtigkeit einfach walten zu lassen. Das ist ja wahr. Aber man sollte das mal wirklich sehen, was das eigentlich heißt, wenn dieser Raum der Freiheiten eingeengt wird, weil es alles Mögliche immer nur Erfüllungen sind. Und das kann man zwischendurch ja sogar ausdrücklich lesen, dass da gesagt wird, Dankbarkeit sei doch eine etwas fragwürdige und unangenehme Sache, weil es die Leute immer zugleich auch mit Groll erfüllt und so. Deswegen wäre es am besten, man tut also die Dienste so, dass sie gar nicht sichtbar werden oder so etwas. Steht da in einem Aufsatz von dem neuen Heft der Zeitschrift für medizinische Ethik drin, von einem Philosophen, der sowas schreibt. Nicht? Er sagt, nein, das muss möglichst amtlich laufen und anonym, damit keine Notwendigkeit zur Dankbarkeit besteht. Als ob es Glück ohne Dankbarkeit gäbe. Nicht? Und nochmal Dankbarkeit, Anerkennung, dass ich kein Recht habe.
Dass das auch ein Glück für ihn ist oder ja. Dass es dann halt kein Triebmittel ist, diese Anerkennung.
So ist es. Und für ihn ist es nochmal ein Grund zur Dankbarkeit. Nicht? Denn wenn ihm das einfällt, kann er dankbar sein dafür, dass ihm das eingefallen ist, was er da tun kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Also zu jedem Bittgebet gehört vorweg eigentlich oder begleitend oder hinterher der Dank dafür, dass man auf die Idee gekommen ist, zu bitten. Also es ist wirklich die Basis von allem und jedem, behaupte ich, also die Dankbarkeit. Und deswegen heißt Undankbarkeit immer Gedankenlosigkeit und umgekehrt. Wer sich verdankt und das realisiert, der dankt. So, jetzt höre ich aber auf, ich bin auch schon über die Zeit sozusagen. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und natürlich Gottes Segen im neuen Jahr. Und so Gott will, sehen wir uns dann Mitte Januar wieder. Nicht? Ja.